Herzlich willkommen zu meinem Podcast Führung 5.0 Awakeness for New Leadership. In der heutigen Podcast-Folge mit dem Mimikresonanz- und Körpersprachenexperten Murat Saci reden wir heute über die wichtige nonverbale Kommunikation. Wir gehen darauf ein, warum es so wichtig ist, dass die gesprochenen Worte im Einklang sind mit der Mimik und Gestik, um glaubwürdig zu wirken, wie man dieses Zusammenspiel erlernen kann und wie man anhand der Mimik und Gestik des Gegenübers wichtige Informationen erhalten kann. Wir haben versucht, dieses Thema so aufzubereiten, dass auch unsere Zuhörer auf den reinen Hörpodcast-Plattformen folgen können. Dennoch empfehle ich das Video hierzu auf meinem YouTube-Kanal, da man das Thema Mimik und Gestik am besten visuell wahrnimmt. Ich wünsche Ihnen viele neue Erkenntnisse und Impulse für Ihre tägliche Arbeit und nun viel Spaß beim Anhören bzw. Ansehen dieses Podcasts. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Führung 5.0 Awakeness for New Leadership. Mein Name ist Dieter Kleppel und heute dreht sich alles um das Thema Mimik und Gestik. Und hierzu habe ich einen ganz besonderen Gast gefunden, Murat Saci. Herzlichen Dank, dass es geklappt hat. Murat, Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne. Vielen Dank auch Dieter für die Einladung. Perfekt. Vielen Dank. Freue mich sehr. Dankeschön.
Ja. Murat, möchtest du dich unserem Publikum kurz vorstellen?
Natürlich, selbstverständlich. Ja, mein Name ist Murat Saci. Ich bin Mimikresonanz- und Körpersprache-Trainer. Mit dem Thema habe ich mich jetzt seit 16, 17 befasst. Mhm. Menschen verstehen, wie sie ticken, was sie da machen. Und in den letzten, sage ich mal, 12 bis 15 Jahren habe ich mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt. Ja, das heißt, also ich habe meine Kompetenzen in Seminare, in Schulungen und so weiter noch mehr aufgebaut, beziehungsweise auch wissenschaftliche Basis aufgebaut, um diese Kompetenzen zu erlangen, was ich auch meinen Kunden wiedergebe. Ja, und mache ich es ja auch gern. Und das ist ja, sagen wir mal, meine Passion, was immer ich gemacht habe und befolge ich aktuell.
Sehr schön. Ja, das Thema Mimik und Gestik, es gibt ja verschiedene Formen der Kommunikation und einmal haben wir diese verbale Kommunikation, also die Worte, die man äußert, die man vorträgt, also die Gedanken, die sich in Worten äußern. Und dann hat man ja diese Mimik und Gestik. Und kurze Anekdote, wenn man mal in einem Land ist, wo man nicht die Sprache kann, dann kann man sich trotzdem verständigen und das finde ich faszinierend, nämlich genau mit dem Thema Mimik und Gestik. Und da kommt man manchmal ganz schön weit und deshalb ist das für mich schon immer ein spannendes Thema gewesen, wo ich gedacht habe, ja, es ist ein Thema, wo eigentlich in der Führungswelt nicht oft vorkommt. Wenn man was hört, dann hört man immer Rhetorik, Dialektik, Schulung, aber sehr selten das Thema Mimik und Gestik. Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, also erstmal vielleicht kurz so, wie du gesagt hast, also vielleicht so ein bisschen zu der Historie, weil das ist ein guter Ansatzpunkt. Also wenn man so sich gegenwärtigen kann, wir sprechen seit ungefähr 40.000 in Worte. Mhm. Ja, und seit ungefähr 6 Millionen durch nonverbale Kommunikation. Das heißt, die nonverbale Kommunikation ist in uns tief verankert, in unsere Gene und Neurobiologie. Mhm. Ja, und das ist halt für mich, um jetzt sagen wir mal die Frage zu beantworten, meine Erfahrung, wer die Körpersprache oder die nonverbale Kommunikation sehr wenig im Verkauf, im Unternehmen, auch privat, wird nicht eingesetzt. Ja. Das ist das Thema, was wir als Kind schon früher gelernt haben, weil die Kinder, wenn man sie erzieht oder halt mit denen, sagen wir mal, zusammen sind, dann achten sie auf die Mimik. Ein Kind versteht nicht, wenn man ihm sagt, du, das habe ich dir tausendmal gesagt, das darfst du nicht machen. Mhm. Das Kind versteht das nicht. Sagt der Papa, verbietet mir irgendwas und lacht er. So, und es ist nicht kongruent. Ja. Ja? Und mit der Zeit haben wir drauf gelernt, unseren Fokus verschoben und auf die Wörter, sagen wir mal, fokussiert und nicht mehr auf die nonverbale Kommunikation. Gerade jetzt aktuell in der digitalen Welt, wo jeder mit Smartphone, mit Laptop und so weiter und Fernseher, da haben wir das auch, hat sich da massiv diese Empathie was gegenüber anderen Menschen drunter gelitten.
Jetzt sagt man ja, oder habe ich jetzt schon oft gehört, diese Mimik und Gestik. Das eine ist ja, dass man das deuten kann, was der andere einem sozusagen nonverbal kommuniziert. Das ist ja sehr, sehr wichtig, finde ich. Auf der anderen Seite habe ich schon von vielen Menschen gehört, ich kann das ja gar nicht steuern. Das ist ja in mir tief drin. Ja. Und ich bin jetzt auch nicht einer, der mit den Händen immer so macht oder das bin ja nicht ich. Und, oder manche sagen, ja, auch mit der Mimik, wenn ich halt oftmals so mache, dann ist das gar nicht abwertend gemeint oder so, ja, sondern, also viele sagen einfach, das ist im Unterbewusstsein oder wo auch immer verankert, das kann ich ja gar nicht irgendwie für mich selber irgendwo trainieren oder sagen, ja, das macht mich dann authentischer, wenn ich das und das mache.
Okay, also spannende Frage, also das ist tatsächlich, man kann es, ja, große Teile kann man nicht steuern. Ja. Warum? Weil, also wir haben jetzt, du hast zwei Themen angesprochen. Du hast das Thema Mimik und die Mimik, das sind ja die Emotionen. Ja? So, also das ist die Bühne unserer Emotionen. Und die Mimik verrät uns zwei Dinge. Erstmal die Emotionen von einem Menschen und zweitens die Persönlichkeit auch eines Menschen. So, um auf die Mimik zu bleiben, also auf die Emotionen, so wie du gesagt hast, also das eine zum Beispiel zeigt Verachtung, also das heißt so einseitiges Mundwinkelpressen, ja, und dann sagt er, das wollte ich ja gar nicht. Die meisten Menschen von uns können das nicht steuern. Warum können sie das nicht steuern? Es gibt Mikroexpressionen und Makroexpressionen. Okay. Mikroexpressionen sind unter 500 Millisekunden, die werden von unserem Unterbewusstsein gesteuert, und die Makroexpressionen, die können wir steuern, das heißt unsere PFC, unser präfrontaler Kortex, steuert das dann zum Beispiel, wenn wir uns treffen, das kennst du auch aus dem geschäftlichen Umfeld oder auch manchmal privat, wenn man jemanden so trifft und sagt, hey, hallo Dieter, wie geht's dir? Oder, und lacht und macht diese, und setze dieses soziale Lächeln. Ja. Aber das ist keine echte Freude. Eine echte Freude sieht halt anders aus. Aber das merken wir, das ist auch nicht so schlimm, weil wir, sagen wir mal, dieses im sozialen Kontext, das haben wir uns so dran gewöhnt. Das heißt, die anderen Emotionen, wie, ich sag mal, über die Emotionen, um darüber zu sprechen, also Paul Ekman ist ein amerikanischer Psychologe, war in Papua-Neuguinea und hat dort 7 Primäremotionen damals entdeckt, die weltweit kulturübergreifend sind.
Okay.
Ja, also das heißt, wir haben Verachtung, Ekel, Ärger, Freude, also Ekel, Verachtung, Ärger, Freude und jetzt siehst du den Faden jetzt einfach
egal,
verlieren. Auf jeden Fall 7 Emotionen, aktuell sind 12 Emotionen, kommt Stolz, Scham, Schuld noch dazu, Überraschung auch war bei diesen 7 Primäremotionen. Ja, und die sind, wie gesagt, kulturübergreifend. Ja, das heißt, in der ganzen Welt, ja, wenn ich jetzt irgendwo reise, dann ist es, ob jetzt in Deutschland oder Italien oder in Südamerika oder in Afrika, sind alle gleiche. Im Vergleich zum Thema Gestik. Mhm. Gestik sind kulturspezifisch.
Ah, okay.
Ja.
Also ich denke jetzt gerade an italienische Fußballer.
Ja, genau. Ja, genau.
Ja, und das ist gerade... Grüße an alle italienischen Zuschauer.
Genau. Ja, und wir aus dem Süden, ich komme auch selber aus dem Süden, ja. Von daher, die Südländer gestikulieren ja auch sehr viel.
Ja. Ja,
also das ist halt ihre Emotion, also Italiener, bella, mamma mia, comprendo, und ja, so. Ja, genau. Oder halt, wie gesagt, die Spanier und so weiter und so fort. Das ist ja das Thema, gestikulieren ist, wie gesagt, kulturspezifisch. Kulturspezifisch meine ich gerade ein Beispiel, wenn man zum Beispiel in Thailand ist und ich meine, so wie wir hier haben, ne, ich habe so ein richtig frisches Wasser, kalt bei der Hitze da draußen, bestelle ich das, der Kellner bringt mir dieses Getränk und da geht er weg und weil es nur mal angenommen wäre, ein Cocktail, ja, ich probiere mal, erfrischend. So, und drehe ich mich zum Kellner und sage, hey, cool, danke. Also ich werde mich nicht wundern, wenn der Kellner nicht mal nochmal kommt, weil diese Gestik in Thailand ist Beleidigung.
Ah, okay.
Ja, okay. So, oder du kennst das Thema in Bulgarien, das ist jetzt das Kopfnicken. Hier haben wir in Europa oder auch teilweise in den meisten, also das heißt also Zustimmung in Bulgarien, das ist im Gegenteil. Wenn jemand so macht, dann ist es halt nein.
Ah, okay.
Ja, im Gegenteil, das heißt also, wenn er so macht, dann ist das ein Ja. Ja, okay. So, und das sind die emblematische Gestik, ja, die mir in einem oder anderen Land zum Beispiel einen Unterschied ausmacht. Ja. Mhm. Und es gibt ja viele, viele andere Themen zum Gestik. Gestik, auch wenn wir beim Gestik bleiben, Gestik ist das Fenster zu unserer Gedankenwelt. Ja, wir haben gesagt über die Emotionen oder die Mimik ist die Bühne unserer Emotionen. Ja, das heißt, wir reden hier zwei Dinge nochmal. Also das heißt, die Emotion von einem Mensch und das andere die Persönlichkeit. Die Gestik verrät mir auch eben zwei Dinge, und zwar auch eben die Persönlichkeit und der Gedankenprozess. Vielleicht für die Zuschauer, was sagt, okay, sagt Persönlichkeit, was meint man damit? Mhm. Also in der Mimikwelt, das heißt, Menschen mit einem hohen, also extrovertiert sind.
Ja.
Die zeigen oft in ihrem Baseline, ja, vielleicht so wie du vorhin gesagt hast, die Menschen sagen, zeigt zur Verachtung. Ja, und das ist zum Beispiel bei diesen Menschen, zeigen sie sehr viel. Ja, das heißt Ärger und Verachtung. Also wie drückt sich das aus? Leider Gottes, in meinem Seminar, wenn ich das mache, dann sage ich den Leuten, die versuchen, also um die Emotionen nachzumachen, dann sage ich, macht ihr Verachtung oder wisst ihr, wie Verachtung grundsätzlich aussieht? Die meisten wissen das nicht. Aber sie sehen das jeden Tag beim Freunde, Bekannten, beim Kunden und so weiter und so fort. So, und auch Ärger, gut, Ärger kann man sich ein bisschen vorstellen, aber es gibt auch unterschiedliche. Wenn die Augenbrauen zusammenziehen, hier, das ist jetzt so ein bisschen so das Ärger. Oder manchmal, ich bin auch konzentriert. Mhm. Ja?
Ja.
So, und diese Menschen, die extrovertiert sind, zeigen zwei Emotionen. Das ist die Persönlichkeit. Wenn ich jetzt so mit jemand spricht, und du kennst ja das Thema, hatten wir schon tausendmal mit Menschen, der sagt, das Ziel, was wir letztes Jahr miteinander gesprochen haben, wollen wir auch dieses Jahr. Und automatisch gehen die Augenbrauen zusammen. So, das ist ja dieser Ärger, diese Konzentration. Ja. So, und dann sprichst du mit ihm nochmal und sagt er, ach was. Und dann zieht er den Mundwinkel seitlich. So, und dann weiß ich, ah, okay, das ist ein extrovertierter Mensch. So, auf Anhieb.
Okay.
Ja, das ist ja das non-verbales Verhalten schon von der Persönlichkeit, das ist ja das Thema Profiling. So, sofort erkenne ich, sage ich, okay, der Typ ist also stark extrovertiert oder extrovertiert. Was mir die Gestik auch noch verrät, indem ich in einem Kundengespräch zum Beispiel spreche und sage ich, also ich will ja wissen, wie eine bestimmte Thema für den Kunde wichtig ist oder auch privat.
Mhm, ja.
So, und dann stelle ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich komme aus der IT-Bereich, und dann stelle ich, sage ich, Dieter, wie wichtig ist dir die Sicherheit in deinem Unternehmen? Mhm. So, und du merkst das auch in Gesprächen, dass derjenige sagt, ja, also so praktisch so, jetzt hier sitze ich, und dann sagt, ja, das, also die Sicherheit ist bei uns also sehr, sehr wichtig. Und aber letztes Mal, und dann merkst du, man kommt nach vorne und fängt mal an, wird warm.
Genau.
So, und dann fängt man an zu gestikulieren. Und je mehr man gestikuliert, desto ist das Thema wichtiger für diejenige Person. Wenn es nicht für mich wichtig ist, dann bleibe ich so in der Haltung und komme, ja, genau, so, ja, Urlaub in Mallorca machen. Ja, schön, ja, so. Ja, das berührt mich, aber so weit, also das ist halt und geht manchmal in rhythmische Gesten. Rhythmische Gesten, das heißt, die Bewegung unserer Hand im Rhythmus, also das ist die Bewegung unserer Hand, im Takt unserer Worte. Ja, zum Beispiel Merkel hat stark gestikuliert im Wahlkampf. Ja, und das sind halt diese kantige Gestik.
Ja, das,
ja. Genau, ja, wir wollen dieses Jahr, wir wollen das Land in das und das führen, bla bla bla, und immer so kantige Gestik. Und es gibt hier rundige Gestik, es gibt ja verschiedene Arten von Gestik. Die Frage ist, was will ich damit erreichen? Genau. Will ich Leute überzeugen oder will ich, sagen wir mal, in Harmonie mit anderen Menschen eintreten?
Mhm.
Ja, das ist jetzt, sagen wir mal, kurz zu den Themen Mimik und Gestik.
Mhm. Ja, sehr interessant, ja. Also das Thema, was mir schon halt aufgefallen ist in der Geschäftswelt, war, dass ich schon ja, Vorträge hatte oder auch Versammlungen, wo ich gemerkt habe, da passt das Gesprochene nicht mit dem Gesamteindruck zusammen.
Mhm.
Und das hat mich immer dann irgendwie auch nicht begeistern können, sondern da war ich irgendwie dann zwiegespalten und habe gesagt, die Worte waren schön, aber das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Ja? Also Beispiel, Betriebsversammlung, jemand steht vorne und will Aufbruchstimmung verbreiten,
mhm.
und hängt völlig in den Seilen. Ja? Hat noch eine Hand hier in der Tasche drin,
ja, okay.
Und steht vorne und sagt, ja, wir müssen jetzt das und das Ziel erreichen und da brauchen wir jeden Mitarbeiter und guckt aber dann noch zur Decke hoch und ja, also es waren so viele Themen, wo ich damals gedacht habe, oh Gott, das geht ja gar nicht. Und die Worte waren gut, die waren auch gewählt, aber ich habe gedacht, das passt alles nicht für mich und deshalb habe ich dann auch für mich gemerkt, das hat mich überhaupt nicht berührt in irgendeiner Form.
Ja.
Das war zwar vom Verstand her alles klar, aber ich war da nicht irgendwie...
Das hat dich nicht erreicht.
Das hat mich nicht erreicht auf der ja, im Unterbewusstsein oder Herzensebene oder wie man es dazu sagen will. Und damals habe ich mir auch gedacht, das hat was damit zu tun, dass das einfach nicht zusammengepasst hat. Ja. Mhm. Und gerade in der Führungswelt, wir sind ja alle total verkopft.
Ja.
Ja, also wir Zahlen, Daten, Fakten und Erreichungsgrade und alles. Das sind ja so Themen, mit denen befassen wir uns tagtäglich. Aber gerade in dem Umfeld, wo Führungskräfte rein wollen, dass sie auch die Mitarbeiter abholen wollen, ja, dass sie die erreichen wollen, da ist es doch sehr, sehr viel wichtiger, dass man das auch ein Stück weit transportiert durch das Feuer oder durch das, was in einem brennt dafür. Ja. Und deshalb sage ich immer, ja, das ist so wichtig, dass das irgendwo zusammenpasst, dass man die verbale und die nonverbale Kommunikation in Einklang bringt. Und das ist aber auch eine Erfahrung von mir, ist manchmal gar nicht so einfach.
Das stimmt.
Und jetzt, Murat, Frage an dich jetzt auch für unsere Zuschauer. Was kann man da tun, um das für sich eine Lösung zu finden?
Ja, also was man tun kann, ist natürlich so wie jeden Ding, also trainieren.
Ja.
Das heißt, man kann das auch trainieren. Es gibt vielleicht das eine oder andere, sagt ja, nee, ich bin ja so ein Typ, nein, das kann ich ja nicht. Ich bin ein anderes Wesen, das habe ich schon mal probiert, das funktioniert nicht. Das Thema ist, was hat er erstmal probiert? Und weil ich habe, das ist gerade ein schönes Beispiel, ich habe auch eine Anfrage vom Kunden, wo er gesagt hat, ich habe so einen Mitarbeiter, der sich in einem, also der ist ein bisschen introvertiert und er will im Verkauf, im Außendienst. Mhm. Und ich soll diesen Mitarbeiter bewerten, praktisch. Also ob er jetzt, sagen wir mal, in dem Bereich auch geht. Und dann habe ich ihm gesagt, also das Erste, bevor ich ihn trainiere, stelle ich ihm einfach die Frage, ob er das will. Wenn er das nicht will, will ich ihn nicht biegen. Das funktioniert nicht. Das ist der, wenn er sagt, ich will das, zum Beispiel, keine Ahnung, ja, ich will jetzt zum Beispiel Marathon laufen, aber ich bin noch nie in meinem Leben gelaufen. So, aber ich will unbedingt. Das ist die erste Voraussetzung. So, wollen. Und dann kann ich jetzt einen Trainer finden, der mich dahin bringt, ja, um meine Marathon zu laufen. Jetzt sagen wir mal, wenn es um die Zeit geht oder nicht um die Zeit, ist wieder eine andere Sache. Aber ich will dieses Ziel erreichen. So, und wenn die Person bereit ist, das zu machen, dann ist das alles möglich. Alles machbar. Das heißt, die Leute, die vielleicht schon mal versucht haben, haben versucht, ich weiß nicht, wo die, sagen wir mal, vielleicht, wie sie das gemacht haben. Es gibt ja das Thema, man sagt, okay, ich stelle dich hin, stelle also mit breite Beine, gestikuliere und so weiter. Und es gibt Studien dafür, die sagen also, der Schuss geht nach hinten los. Warum? Weil bei solchen Dingen, klar, wirst du trainiert in dem Moment, trainiert man hier und der andere, vielleicht kriegt er auch ein Selbstvertrauen. Aber ein grundsätzlicher Aspekt, was man vergisst, ist das Thema, wenn ich das richtig bei den Menschen vortrage. Ja, vielleicht wenn zwei, drei Leute hier sitzen und man die Übung macht, weil man die schon kennt, hat man schon ein bisschen Vertrauen. Aber wenn ich jetzt bei dem Publikum sitze und sage, man muss ja nicht, keine Ahnung, 100 Leute sein, sondern es reicht, wenn es 15, 20 Leute. So, und derjenige fängt sich auf die Gestik und seine Worte zu konzentrieren, um, sagen wir mal, kongruent zu wirken, um, sagen wir mal, auch authentisch zu wirken. So, und dabei vergisst er den Publikum. Oder meistens, bevor sie das trainiert haben, vergessen sie das Publikum. Das heißt, ich bekomme immer Rückmeldung von Publikum. Ja? Mhm. Der eine sitzt da und macht, was der Herr Sadi erzählt. So, und ich sehe das. Und weil ich ja schon vorher verunsichert war, dann gibt mir auch, dann sagt er, ich sehe was, unangenehm, aber was ist das jetzt hier? Und dann, okay, dann kann ich vielleicht wegblenden und dann sehe ich von jemand anderem, der macht so eine andere Gestik und eine andere. Und die tun mir das verunsichern. So, aber wenn ich auf eine andere Ebene gehe und ich sage, es gibt so einen Wirkungskreis, ja, mit dem ich in meinem Seminar arbeite. Also das heißt, ein Wirkungskreis, erstmal, ich muss meine Rolle definieren. Mhm. Also was bin ich? Zum Beispiel, ich bin Vorstand und ich will Zahlen, Daten, Fakten eine bestimmte Zielgruppe erreichen. So, das sind, keine Ahnung, das sind Aufsichtsräte. Mhm. Ich will ein anderes Publikum. So, also das heißt, ich habe einen Kreis hier, wenn man jetzt so vielleicht ein bisschen, also es gibt einen kleineren Kreis und dann gibt es einen mittleren Kreis und dann gibt es so das letzte Kreis, drei Kreise. So, erstmal, ich muss meine Rolle definieren. Mhm. Und in den letzten Kreisen muss ich den Kontext definieren. Mhm. Das heißt, über was spreche ich? Spreche ich über Zahlen, Daten, Fakten? Oder sprichst du, wie du gesagt hast, ich will ja die Mitarbeiter, sagen wir mal, mit uns ins Boot ziehen, dass wir die Ziele erreichen. Mhm. So, und dann, und in dieser Reihenfolge, das heißt, hier erste, also das dritte, eigentlich was dritte ist, ist das zweite. Und dann kommt das zweite als dritte, also die Werte. Und wie will ich wirken? Ja, also das heißt, ich will harmonisch wirken, um die Mitarbeiter zu gewinnen, oder will ich eher kompetent wirken? Oder will ich charismatisch wirken und so weiter. Und das kann man trainieren, wenn man dieses Ziel definiert hat. Ja? Und nach dem, dann kann man auch den nächsten Schritt machen, indem wir die Emotionen, und mit Emotionen zu arbeiten, das heißt, das kennen wir oder die meisten hier, vielleicht die ein bisschen das Thema Farbenmodell, Disk und so weiter, das kennen das eine oder andere. Und so ähnlich gibt es in der Neurobiologie, es gibt diese vier Modelle, das heißt also rot ist das Durchsetzung und Einfluss, dann haben wir den blauen, das ist das in der Neurobiologie ist es Sicherheit und Ordnung und das andere Feld, das grüne, ist Harmonie, Geborgenheit und dann haben wir auch den gelben ist Inspiration und Leichtigkeit. So, und dieses, sagen wir mal, nennt man das Motivkompass, mit diesen Motiven arbeiten wir zusammen mit dem Kunden. Das heißt, ich aktiviere die Emotionen, die er haben will. Wenn er harmonisch, zum Beispiel, es gibt Leute, die voll rot sind, also oben rechts in diesem Feld. Mhm. So, sagt er aber, ich will die Leute erreichen. Aber der ist immer so dominant, Durchsetzung und er redet immer, hey Leute, wir wollen erreichen, ja, lass mich mit dem Thema, ja, so dieses. Der kann ja die Menschen nicht erreichen. Mhm. Ja? Das heißt, ich sage ihm, hey, Achtung, du willst ja hier wirken, dann arbeiten wir jetzt von A mit einem Schiebenregler. So, um die Emotionen also von A nach B zu bringen. Und okay, das trainieren wir miteinander. Wenn er diese Emotion in sich selber spürt, die kann er auch erleben. Und dann wirkt er auch authentisch. Und das ist ja das Thema, wo du mir erzählt hast, der eine hält einen Vortrag, Hände in der Tasche, guckt der hinter dick. Das ist alles Unsicherheit. Und die Unsicherheiten lässt uns inkompetent wirken. Mhm. Du kannst sagen, kann er sagen, was er will. Du hast ja gesagt, du nimmst ihm das nicht ab. Ja? Und das ist ja das Thema, das heißt, wenn ich ja die Person, die vielleicht hier im unteren Feld ist, also praktisch hier blau oder grünem Bereich, dann sage ich, okay, du willst ja hier wirken, im roten Bereich, du willst durchsetzen, es geht um Zahlen, Daten, Fakten, dann muss man hier dran arbeiten. Und dann aktivieren wir zum Beispiel Ärger, Durchsetzung und so weiter und das trainieren wir dadurch. Das heißt, am Ende, jeder kann die Dinger trainieren. Voraussetzung, wenn er das will.
Das ist ja schon mal sehr positiv, weil, ja, wie gesagt, für mich war das jahrelang so, auch meine persönliche Meinung, so, was ich an mir festgestellt habe, das kommt immer bei mir so spontan. Und die Emotionen, die ich da dann transportiere, habe ich mir immer gedacht, oftmals habe ich selber für mich festgestellt, dass es dann nicht so konkurrent war. Dann war ich dann mit mir selber unzufrieden.
Natürlich, ja.
Und dann habe ich gedacht, ja, warum warst du jetzt so verärgert und hast da so deiner Wut Ausdruck verliehen? Eigentlich wolltest du ja bei der Besprechung oder bei dem Vortrag mehr die Leute motivieren und nicht deinen Frust rauslassen. Und das ist mir dann sehr oft aufgefallen oder auch teilweise, dass ich, wenn Mitarbeitern, mit denen ich ein schönes Gespräch führen wollte und dann irgendwas war, ich dann plötzlich so nach vorne gegangen bin und gedacht habe, das war ganz schön bedrohend jetzt so ein anderer, ne? Ja. Wo ich dachte, oh, Aber schön, dass du sagst, dass man das trainieren kann. Und viele haben ja durch die Unsicherheiten, dass sie sich dann auch auf das, wie sie eigentlich wirken wollen, so sehr konzentrieren, haben ja oft auch das Thema, dass sie dann den roten Faden verlieren. Ja? Ja. Also ich habe das schon mal erlebt. Da war ein neuer Mitarbeiter, der eine Führungsrolle hatte und der sollte einen Vortrag halten. Und der hat sich super gut vorbereitet. Wir haben die Präsentation zusammen durchgemacht. Er war ein Riesentalent. Aber auf jeden Fall saßen wir dann drin und er hat gleich am Anfang einen Satz gebracht, der war nicht abgestimmt. Und wo ich gewusst habe, aua, der tut weh. Und dann hat man richtig gesehen, wie das Publikum dann alle schon mal so dann reingegangen sind und haben dann so angeguckt. So. Okay. Und das hat ihn dergestaltig verunsichert, dass er dann von einem Ding zum nächsten geholfen ist. Und ganz schade eigentlich, ja. Aber das war auch so ein Thema, wo man dann gesagt hat, wie ist denn jetzt deine Auffassung, wenn einer so einen wichtigen Vortrag hält und er weiß, okay, also mit den Worten, da kriege ich es eigentlich so einigermaßen hin. Was müsste der jetzt tun, dass du ihm helfen kannst? Müsste der dann sagen, hey, ich rufe mal an und frage mal nach? Oder wie macht er das dann? Muss der da mal vorbeikommen? Oder? Ja.
Also die Vorgehensweise ist folgendes. Das habe ich auch mit Einzel- als Einzelcoaching und auch eben hier gemacht, da wo wir sitzen. Da kommen die Leute und vorher will ich genau verstehen, wo sie stehen. Manchmal geht es 2 Stunden. Also das heißt, ich will einfach verstehen, die Persönlichkeit, vielleicht ein bisschen von der Vergangenheit, ein bisschen so, also nicht persönlich, sondern einfach so mir das mehr erzählt. Je mehr er mir erzählt, dann habe ich da einen Eindruck von ihm. Dann erzählt er mir von seinem Umfeld, also von seinem Geschäft, was er macht, was er tut. Und dann erzählt er mir, was er damit erreichen will. So, und wenn ich das alles zusammen erfasst habe, dann erstelle ich ein Konzept für ihn, das für ihn passend ist. Das heißt, also durch die Expertise, die ich erlangt habe, ich mache keinen Gießkanne. Das heißt also, wenn du zu mir kommst und sagst, Murat, ich habe das und das, dann hole ich das nicht von gestern und sage, okay, dann machen wir das Gleiche wie der Typ von gestern, sondern immer unterschiedlich. Ja. So, und immer anpassend. Und dann arbeite ich ein Konzept für ihn. Und dann je nachdem, 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage oder halt mehrere, eben mehrere Tage, wo das durchgeht. Und ich bereite ihm auch Texte vor, ja, oder er am besten. Ja, Texte, genau, der sagt zum Beispiel, das werde ich jetzt vorhalten, ja, keine Ahnung, also am besten ist es so, zum Beispiel, wo ich auch mit den meisten Leuten gekommen bin, gesagt, hey, wann hast du das, dann sagt er, keine Ahnung, in 4 Wochen, dann sage ich, morgen müssen wir wenig beginnen, du kannst ja nicht 1 Woche vorher, das musst du üben, das, und dann gebe ich denen auch Aufgabe nach Hause, wo sie auch selber üben, also auch die Mimik. Ja, wo viele nicht über die Mimik, wo ich Seminare mache und ich bringe so Spiegel mit und sage, hey, zeig mal jetzt Angst. Wo die Leute sagen, boah, Angst, weiß nicht, wie man das aussieht, ja. So, oder mach mal Verachtung. Und das müssen sie können. Warum? Erstens, wenn ich das machen kann oder dass ich es ja hinkriege, dann kann ich auch die Emotionen in meinem Vortrag auch rüberbringen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, wir haben über die Zahlen, wenn die Leute hier sehen, also Augenbrauen, Innenseite hoch, so Trauer, Sorge. So, dann wirke ich kongruent zu dem Thema, der was mich betroffen hat, dann wirke ich auch kongruent. Ja, das muss man mit diesen Emotionen
ganz auch. Ganz wichtiges Thema.
Ja, also es gibt Leute, so wie du sagst, hey Leute, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Das war letztes Jahr eine wunderbare Weihnachtsfeier, aber da ist keine Emotion drin. Ja. Und dann, hey Leute, das war letztes Jahr eine wunderbare Weihnachtsfeier, das hat mich richtig, richtig gefreut, das hat Spaß gemacht mit euch, das ist ja ein Leben, weil, ist ja ganz anders, oder?
Ja, natürlich.
Das,
ja.
So, und das muss man spüren und auch natürlich auch ehrlich erleben, ne? So, dass man dass es auch authentisch rüberkommt und die Menschen, die das spüren, kriegen das auch hin. Also wie gesagt, das muss man wollen. Um das auf das Thema wieder zurück, also wie das geht, also diese Vorbereitung, und das Wichtigste ist, also mindestens so 1 Monat, 2 Monate vorher. Ja, vorher, dass man zur Vorbereitung trifft, Dinge zusammen ausarbeitet und dann gebe ich ihm so eine Taktung praktisch, wo man sagt, okay, nach 2, 3 Tagen machst du das, nach 1 Woche machst du das nochmal und das und das. Und dann kommt er hier und dann üben wir miteinander. Okay, also Texte nehmen wir auf, ja, und ich sage es ihm zum Beispiel, wir machen verschiedene Themen, zum Beispiel, wenn es jetzt mal um Harmonie geborgen ist, er will jetzt das Team zu sich gewinnen, Also welche Gestik nutzt er? Welche Gestik zu welcher Mimik passt? Zu welche, also welche Wörter, also die sind ja also die meisten so ein bisschen Rhetorik, Dialektik, so kriegen sie ja das hin, aber so diese Gestik, Mimik mit der, das die meisten erzählen sie bestimmten Dinge und dann denkt er irgendwas, kommt ihm irgendwas im Kopf und dann zieht er plötzlich in eine Emotion, wo Fürsorge oder Harmonie, zieht er zusammen die Augenbrauen. Und das passt überhaupt nicht. Und die Leute sind irritiert und sagen, ja, was ist jetzt los? So, und dann, wenn es 2-3 Mal passiert, dann die Leute sind verunsichert. Ja, und damit kann man das vermeiden.
Perfekt. Jetzt gehört ja zu dem ganzen Thema Mimik, Gestik auch ein, für mich unweigerlich auch ein Stück weit, wenn ich es auch bei anderen lesen will, das Thema Empathie. Du hast ja auch auf deiner tollen Homepage auch da was geschrieben, dass früher ja sehr stark auch in den Unternehmen das Thema IQ ganz groß war. Und jetzt mehr und mehr diese emotionale Intelligenz auch sehr stark nachgefragt wird. Und ich merke das ja auch, es verschiebt sich ja auch in der Führung einiges. Ja, früher war immer der Motivierteste oder der Fähigste, der Chef irgendwann mal. Ja. Heutzutage geht man davon aus, wer kann die Mitarbeiter besser weiterentwickeln? Ja. Wer ist eigentlich der beste Coach für die Mitarbeiter? Wenn man so Richtung agiles Arbeiten denkt. Und deshalb ist es ja wichtig, wenn ich Mitarbeiter weiterbringen will, dann muss ich ja deren, Antriebsfedern, deren Intentionen kennen. Ja? Und das schaffe ich ja nur, wenn ich dann auch die Mimik und Gestik von denen irgendwo deuten kann.
Ja, ja, definitiv. Also das Thema Empathie. Empathie ist es, es gibt in der Körpersprache, es gibt 3 Schlüsselkompetenzen. Einer davon ist die Empathie und die Empathie unterteilt sich auch in 2 Kategorien. Wir haben die Empathie, die kognitive Empathie, das bedeutet, ich sehe jemanden, das heißt also, was für Gedanken er hat, was für Absichten er hat, wie er sich gerade fühlt und so weiter, aber ich fühle nicht damit. Dafür ist die affektive Empathie zuständig. Das heißt, ich fühle mit dir, ja, das andere war, ich sehe, was du fühlst, und die affektive, ich fühle mit dir. Das heißt, ich gehe so ein bisschen Mitleid, ja, das und hin und her. Und die wichtigste Empathie ist die kognitive Empathie, weil die auch, das ist ja die Voraussetzung für die anderen 2 Schlüsselkompetenzen. Die anderen 2 Schlüsselkompetenzen sind Profiling, das heißt Menschenkenntnisse, und das andere Impact ist Wirkungskompetenz. Und da gibt es eine Studie, die sagt, also Menschen, die sich diese 3 Schlüsselkompetenzen sich eineignen, sind im Berufsleben erfolgreicher und im Privatleben glücklicher.
Okay.
So, also das heißt, ja, und das ist ein wichtiges Thema, finde ich, wo es im Unternehmen stark wird. Ja, das heißt, wie gesagt, haben wir uns schon vorher kennengelernt, war auch Teamleiter. Und das Wichtigste ist, wenn man ein Personalgespräch führt mit einem Mitarbeiter. So, und die meisten, kennst du das wahrscheinlich, die haben ja das Thema, ich frage was persönlich oder ein bisschen privat, so zum Aufwärmen. Ne? So, hallo Dieter, wie geht's dir? Und das ist manchmal so ehrlich gemeint, aber nicht zu konzentriert.
Ja.
So, hallo Dieter, wie geht's dir? Und der Dieter sagt so, ja, mir geht ganz gut, Murat, danke. So, und dabei habe ich die Augenbrauen Innenseite nach oben gezogen. Das bedeutet Sorge, Trauer, irgendwas emotional, was mich bewegt. Normalerweise, wenn du sagst, hey Murat, wie geht's dir? Dann sage ich, hey, mir geht's gut, Dieter, danke dir, ja, mir geht's super. So, und lache ich dabei, so, und das merkt man. So, und diese Emotionen können viele, viele Führungskräfte leider nicht deuten. Beziehungsweise sehen sie, aber das sagt er, oh, ich habe ja was gesehen. Und da gibt es so Resonanzfragen. Resonanzfragen, das heißt, ich stelle eine bestimmte Frage, um mich in Resonanz zu gehen und der mir die Antwort gibt. Ja, und weil wir das nicht wissen, dann ist mir ein bisschen verunsichert und sagt er, ja gut, also dann, wie gesagt, wir haben am Anfang schon gesprochen, dann verlasse ich mich auf das Wort. Er hat gerade gesagt, es geht ihm gut.
Ja? Das stimmt.
Ja, und so können wir im Unternehmen viele Dinge erleben. Das heißt, ich sage es dir jetzt, mir geht es ganz gut und dabei zeige ich Sorge. Und dann nach 6 Monaten, nach diesem Personalgespräch, kommst du zu mir und sagst, hey Murat, wir haben am Anfang dieses Jahr gesprochen und deine Ziele, so wie wir besprochen haben, was ist da los? Und dann fange ich dir über meine Sorge, die vor 6 Monaten da waren, dir zu erzählen. dann versetzt dich, also als Vorgesetzter, in 6 Monaten zurück. Und du musst meine persönlichen Probleme, meine, sagen wir mal, private vielleicht Probleme anfangen zu lösen. Ja, und mit mir in Diskussion. Und aber die 6 Monate, die kann keiner holen. So, und stell dir vor, du hast eine Vertriebsmannschaft von 10, 20, 30, 40 und mehr Standorte, je nachdem, was, wenn du jetzt, sag mal, 2, 3 Themen pro Vertriebler hast. So, das ist nur Vertrieb. Und Unternehmen gibt Marketing, gibt anderen Stellen, die auch besetzt sind und die führen auch dort Leute personalgeprägt. Das heißt, das darauf nicht zu achten, gerade in der Situation, wo mir aktuell viel Druck auf die Führung, genau wie auf die Mitarbeiter, aktuell, weil eben also Mangel der Personal auf dem Markt ist jetzt viel Druck da draußen. So, und dieses Druck zeigt sich immer auf emotional. Und die Konflikte finden immer auf emotionaler Ebene und nie auf die sachliche Ebene. Mhm. Ja? Und das ist also, um diese Kenntnisse zu erlernen, also wie gehe ich mit einem bestimmten emotional oder einer bestimmten Mimik, wie erkenne ich sie und wie behandle ich sie, das ist enorm wichtig. Ich habe mal in meinem Personalgespräch auch bei einem erlebt, wo ich das auch komplett gestoppt habe, weil eben diese Emotionen erkannt haben. Ja, und dann sage ich, du, ich merke, dann sagt er, nein, Murat. Und dann wiederholt er das nochmal, also eher Sorge und Traum. Dann hat er angefangen zu erzählen über familiäre Probleme. Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht, ich breche einfach ab. Ich mache jetzt keinen Zahlen- und Datenfakten. Weil was bringt mir, okay, ich spreche eine Stunde mit ihm und der ist gedanklich woanders.
Ja. Ja, das ist ja so ein Irrglaube von vielen immer noch, dass man seine privaten Probleme in der Stechuhr abgeben kann.
Ja,
also das ist so ein Thema, wo ich immer sage, ja, dafür hat man auch einen empathischen Vorgesetzten, dass er erkennt, zumindest, er muss das Problem ja nicht lösen.
Richtig.
Aber er muss es erkennen und es auch deutlich ansprechen. Ja. Und wenn er da was sieht, und deshalb ist es wichtig, dass man so Zeichen deuten kann, dass er dann die Dinge anspricht, dass er sich dann die Zeit nimmt und entweder der Mitarbeiter erzählt ihm was oder er erzählt ihm halt nichts, aber man darf seine Sichtweise zu dem Thema dann sagen und sagen, ich habe festgestellt das und das Thema dann benennen. Wenn er dann sagt, nee, es ist alles nicht so, und dann sage ich, doch. Und wenn man dann noch sagen kann, ich habe es aber gerade gesehen in deinem Gesicht, weil wenn du nämlich die Augenbrauen hochziehst, dann hast du Sorgen, ob du es mir zeigen wolltest oder nicht.
Ja, genau.
Dann ist das natürlich eine tolle Sache, wenn man sowas kann.
Ja.
Und
dann vielleicht was, sorry, wenn ich jetzt hier unterbrechen darf, Dieter, vielleicht was er eigentlich nicht verstecken will, unbedingt verstecken will, wenn du jetzt, sagen wir mal, drauf, zweimal, dreimal und sagst, hey, du, es tut mir leid, also Markus, ich habe jetzt gerade gemerkt, dass es also schon für das zweite Mal, also bleib dir überlassen, also ich will nicht dich zwingen, dass du mit mir darüber sprichst, wenn du jetzt, sagen wir mal, privat bist, aber ich kann dir ja vielleicht ein bisschen helfen. Und ein bisschen helfen, was heißt das? Ich löse dein Problem nicht, aber ich merke, wie gesagt, wenn ich merke, dann sage ich, okay, wenn er mir das erzählt und es ist so ein dramatisches Thema, dann sage ich, hey, pack deine Sache, geh nach Hause, kümmere dich um deine Familie, und da fühlt sich der Mitarbeiter verstanden, und zweitens, was ich auch damit erreicht habe, Mitarbeiterbindung. Langfristig. Ja, das sagt er, okay, ich habe einen Vorgesetzten, der mich in jede Situation verstehen kann. Ja, warum soll ich? Und dann ist er auch wiederum motiviert.
Ja, und dann kommt er auch in die Rolle, dass er, weil er dir helfen will, dann wieder im Umkehrschluss natürlich dann auch dort die extra Meile dann geht manchmal. Ne?
Genau.
Das ist ja immer dieses Geben und Nehmen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, umso wichtiger ist, dass man ja jetzt auch hier in diesem Podcast erkennt, wie wichtig dieses Zusammenspiel ist, dieser 3 Kommunikationsformen, ja, Mimik, Gestik und Rhetorik, Dialektik dann auf der anderen Seite, dass es dort ein Gesamtbild gibt, weil ich glaube, nur wenn man dort ein hohes Maß an Konkurrenz hinbekommt, hat man dann auch nach außen hin diese Glaubwürdigkeit, die es braucht, um wirklich führen zu können.
Ja.
Gibt es noch was, Murat, was du unseren Zuschauern mitgeben willst, so als Kniffs und Tricks oder was?
Ja, gibt ja. Sicherlich gibt es immer. Ja, was soll ich denn geben? Also, was ich erstmal geben kann, ist, führe die Gespräche mit eurem Mitarbeiter auf das erstmal empathische Art. Also, die Wichtigkeit für die Mitarbeiter und nicht nur, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Mitarbeiter, ich höre jetzt ein Personalgespräch und wenn es zu Ende ist, dann geht da jeder für sich selber, weil der Mitarbeiter verbringt mehr Zeit im Unternehmen als zu Hause. Ja? Und das muss man uns, also das muss uns bewusst sein. Und wenn das uns bewusst sein ist, dann können wir auf die Menschen darauf reagieren. Erstmal, wie gesagt, auf die Mimik. Also wir erkennen das. Vielleicht, man kann das nicht benennen, aber wir erkennen das manchmal so ein bisschen, ja, das, der Kunde, der Mitarbeiter, der hat das und das gezeigt. Ja, dann frage ich ihn einfach. Sage ich, hey, ich habe das Gefühl, dass das nicht so ist. Einfach so. Du weißt nicht, was vielleicht Verachtung ist, was vielleicht, wie kommt das, sagen wir mal, Trauer oder halt manchmal so ängstliche Themen. Du sagst, okay, der ist erschrocken, aber der hat Angst. Angst von, zum Beispiel, man fährt also eine neue Software oder eine neue Dinge und dann sagt, okay, ich gehöre zu einer anderen Abteilung, werde ich vielleicht meine Post, vielleicht meine Kollegen, Arbeitskollegen verlieren, wo er sich jahrelang mit denen verstanden hat. Der wird unter versetzt. So, und dieses Themen, darauf zu reagieren und einfach direkt zu sprechen, dann hilft das erstmal. Ja. Und vielleicht als Tipp, was man da geben kann, oder halt, was das Thema Gestik, haben wir gesprochen. Ich gebe euch jetzt zum Beispiel einen Tipp, das ist ein bisschen für privat und auch fürs Geschäftlich. Ich fange an mit dem Geschäftlich und schließen wir das mit dem Privat, weil das ein bisschen lustiger ist.
Okay.
Ja, oder auch nicht, je nachdem. So, also das heißt, wir haben so bei der Gestik. Wir haben so drei Transportphasen. Mhm. Also drei Transportphasen, das heißt also, wenn ich jetzt was sagen will, das heißt, ich nehme die Hand, die nimmt, sagen wir mal, wenn ich jetzt was anfange zu sprechen, geht sie gleich, also am Anfang, also die Transportphase. Und dann haben wir die Verwirklichungsphase und die Rückzugsphase. Okay. Und die wichtigste von diesen drei Phasen ist die Verwirklichungsphase. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen jetzt mache, Achtung, es wird ein bisschen laut vielleicht. So, da kommt ein Mitarbeiter zu euch und sagt er, hey, das alles, was hier gemacht wird, das ist alles scheiße, und dann haut er auf den Tisch. Mhm. So. Was er alles eben gemacht hat, stimmt nicht. Das ist vorgespielt, vorgetäuscht. Warum? Weil, wie gesagt, also diese Gestik hatte, wie gesagt, Transportphasen. Die erste ist, wenn ich anfange zu sprechen, dann sage ich, hey, Dieter, super. So, ja, da geht es halt mit. So, und eine echte Wut ist, wenn ich so sage, hey, das alles, was ihr macht, dann geht die Gestik mit meinen Worten gleichzeitig. So ein bisschen vielleicht versetzt, aber nie danach.
Okay.
Oder nie davor.
Okay.
Ja, das heißt also immer. So, kommt einer nach Hause, ein Mann, so am Samstag, kommt nach Hause und die Frau, die Freundin, wer auch immer, sitzt zu Hause und sagt, du, Schatz, wir wollten heute um 8 Uhr ins Kino gehen. Und er ist um 10 gekommen. So. Und dann sagt er, du Schatz, alles das mit dem immer diese Kontrollinstanz hier, das habe ich hier, habe ich keinen Bock. Und dann haut er wieder auf den Tisch. So. Das ist ja wiederum vorgetäuscht. Die Frage ist, bei diesen Menschen, bei der im Betrieb, also geschäftlich oder im Privat, die Frage ist nicht, dass er gelogen ist. Lügen, weil tun wir alle Lügen. Also soziales Lügen und das kennt man, das Thema und so weiter, da brauchen wir jetzt nicht reinzugehen, sondern derjenige hat gelogen in beide Situationen. Die Frage ist, warum hat er gelogen? Aber wenn ich die Frage stelle und sage, hey Schatz, ich merke zum Beispiel beim Privatleben, sage ich, hey Schatz, ich habe jetzt gerade gemerkt, wo ich die Frage gestellt habe, da bist du sehr, sehr emotional gegangen, kannst du mir bitte verraten, was dich da betrifft? Und dann erzählt er vielleicht eine Geschichte, ja, die ihn sehr emotional betrifft und er will darüber nicht sprechen. Und sagt er zum Beispiel, du Schatz, eigentlich kennst du denn XY von mir? Also da sagt er, ich kenne, also du bist dein Freund, seit du bist mit ihm aufgewachsen. Mhm. Ja, und dann sagt er, ja, der liegt im Krankenhaus. So, dann weiß ich, da hat es was vorgetäuscht, weil er über die Emotionen nicht darüber sprechen, weil er ist so geärgert, dass sein Freund und er kann ihm nicht helfen und so weiter und so fort. Und das ist ja die Thematik, warum hat er jetzt eben diese Thematik gelogen. Das ist einfach so jetzt ein Beispiel für die Gestik und wie man auch empathisch darauf reagiert.
Interessant.
Ja. So, und nicht, hey, und bei dem Thema Empathie und diese Körpersprache, es geht nicht darum, dass man sagt, hey, ich habe dich jetzt entlarvt und du hast jetzt gerade gelogen und ich bin klüger. Und das geht nicht darum. Es geht immer darum, den anderen Menschen zu verstehen. Mhm. Ja, und wenn wir uns dann, uns, sagen wir mal, immer uns gut verstehen, dann nähern wir uns immer mehr, anstatt uns immer zu entfernen.
Super, ja. Das war ein schönes Beispiel, wie ich finde. Ja. Das hat mir jetzt auch wieder was gebracht, weil genau dieses Thema, sich sozusagen emotional zuerst die Worte raushauen und dann auf den Tisch schauen, das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Und von dem her, ja, ist interessant, ja, dass das eigentlich das gar nicht die richtige Emotion sozusagen von ihm war oder der richtige Beweggrund, sondern dass dann nochmal was anderes dahinter steckt. Ja. Und wie man immer so schön sagt, das Problem ist ja nie das Problem, sondern da steckt ja immer mehr dahinter.
Ja.
Ja, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, wir sind jetzt auch am Ende unseres Podcasts. Ich werde alles von Murat, seine Homepage und auch alles Weitere noch unten hier verlinken. Und ich denke mal, wir werden es nicht bei einmal belassen, sondern wir werden uns nochmal wiedersehen und dann vielleicht auch mal mit einer praktischen Übung mit mir, damit ich auch noch ein bisschen gecoacht werde. Und ja, ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch. Ich fand es toll. Ich habe heute wirklich sehr viel dazugelernt. Vielen herzlichen Dank und dir weiterhin viel Erfolg. Und wenn Sie natürlich Unterstützung brauchen oder sich weiter mit dem Thema Mimik und Gestik beschäftigen wollen, Sie können auch über die Homepage einen Termin buchen und sich mit Murat dann direkt austauschen.
Ja, vielen Dank, Dieter, auch dass es gut geklappt hat und mit dir macht immer Spaß.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke. Ich möchte mich zuerst bei meinem Gesprächspartner Herrn Murat Sacsi recht herzlich bedanken, der uns tolle Einblicke in die Welt der Mimik und Gestik gewährt hat. Für alle, die noch mehr über dieses spannende Thema und oder Herrn Murat Sacsi erfahren wollen, habe ich seine Homepage in den Shownotes verlinkt. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Dann bitte einen Kommentar dalassen und den Podcast gerne teilen, liken und den Kanal abonnieren. Nur so ist es für mich möglich, Ihnen in Zukunft weiterhin kostenlosen Content zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank hierfür. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Keep on going for the awakeness for new leadership. Ihr Dieter Kleppel.